Willkommen beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Der Podcast, in dem wir über das Gefühl von Zuhause sprechen. In uns, mit anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Und heute geht es um diesen bestimmten Ort, unsere Wohnung, unser Haus, unsere vier Wände, die wir Zuhause nennen. Dr. Barbara Perfahl ist Wohnpsychologin und hilft ihrem Klientel, die individuellen Wohnbedürfnisse zu erkennen und Wege zu finden, sie zu erfüllen. Und was ich schon in der Recherche lernen durfte, ist, dass auch wenn das Netz und die Magazine voll sind mit Wohninspiration und dem perfekten Rahmen, heißt das noch lange nicht, dass durch so ein Zuhause auch deine psychologischen Grundbedürfnisse befriedigt werden. Herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du da bist.
Hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir wollen heute über Wohnpsychologie sprechen. Ich muss ganz ehrlich sein, selbst ich, die Psychologie studiert hat, hat darüber jetzt noch nicht so viel gehört. Was ist Wohnpsychologie und was ist es vielleicht auch nicht?
Also vielleicht mal zur Beruhigung, so geht's ganz, ganz vielen, dass sie von Wohnpsychologie noch nie was gehört haben und auch vielen Psychologen spannenderweise. Mir ging's ja damals genauso. Ich habe das ja 2008 für mich entdeckt, dieses Thema. Und um deine Frage zu beantworten, was es ist ein Teil der wissenschaftlichen Psychologie, einfach ein kleines Fachgebiet in der wissenschaftlichen Psychologie. Und es ist ein wiederum Teil der Architekturpsychologie. Mhm. Und die Psychologie beschäftigt sich ja mit allem, was auf den Menschen einwirkt. So kann man das vielleicht sagen. Und da gehören natürlich unsere vier Wände und da gehören Häuser, Gebäude, Architektur, also die gebaute Umwelt dazu. Mhm. Und was es nicht ist, ist ja jedes andere Gebiet, was sich auch mit dem Thema Wohnen beschäftigt. Also eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, ist, ach, ist Wohnpsychologie sowas wie Feng Shui? Mhm. Und da muss ich immer sagen, nein, es ist eigentlich gar nichts wie Feng Shui. Es beschäftigt sich mit dem gleichen Thema. Also es ist sozusagen dasselbe Ziel auch in gewisser Weise, so Räume zu schaffen, die für die Benutzer oder Bewohner gut funktionieren. Mhm. Aber der Hintergrund ist ein völlig anderer. Also das ist der Wissensfundus, aus dem man schöpft, ist sozusagen ein ganz, ganz anderer.
Wie bist du denn da hingekommen?
Also das war eine Situation, wo ich einfach in meinem beruflichen Feld nicht mehr zufrieden war. Ich wollte das so nicht mehr und habe gewusst, das möchte ich nicht. Und habe das dann einfach umgedreht und habe mir dann gedacht, was würde ich denn gern wollen. Also wenn die gute Fee käme und ich könnte mir einen Arbeitsbereich wünschen, in dem ich arbeiten darf, was wäre das denn? Und da war für mich total klar sofort, alles, was ums Thema Wohnen, Einrichten, Architektur sich dreht, weil das war immer schon so ein Leidenschaftsthema von mir. Und ich habe im Studium sogar mal eine Phase gehabt, wo ich überlegt habe, ob ich in die Architektur wechseln soll. So, heute bin ich froh, dass ich es nicht getan habe, weil ich bin Psychologin, so aus dem Herzen, ja. Aber das war so klar für mich damals und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ich bin Psychologin, also wie kriege ich das denn unter einen Hut, so dass ich davon auch irgendwie auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und das war dann ganz interessant, weil ich hatte dann wirklich auch dieses Thema Feng Shui zu fassen, da habe ich zufällig gerade irgendwie jemand kennengelernt, der hat Feng Shui Beratung gemacht und da dachte ich mir, wenn es einen Bedarf in Deutschland gibt für Feng Shui Beratung, dann muss es doch auch einen Bedarf geben für Beratung zum Thema Wohnen, aber aus der psychologischen Ecke heraus. Und dann bin ich losgestartet und habe einfach mal recherchiert, was gibt's denn eigentlich zu dem Thema? Und habe entdeckt, es gibt ein ganzes wissenschaftliches Fachgebiet dazu. Mit Literatur, mit Studien, mit allem, was dazugehört. Aber dieses Wissen ist halt in der Praxis nicht entdeckt sozusagen, ja. Das gibt's als wissenschaftliches Thema, aber in der Praxis eigentlich völlig unbekannt.
Das ist ja spannend. Also ja. Du hast wirklich aus einer Eigeninitiative und aus deiner Wunderfrage, die du dir selbst gestellt hast,
ich hab mir die Wunderfrage gestellt.
Deinen Weg aktiv gegangen und hast dann auch was gefunden, wo du dich ausbilden konntest, wo Wohnpsychologie auch wissenschaftlich angeschaut wurde?
Ja, also eine Ausbildung in dem Sinn gab es damals nicht und auch wissenschaftlich. Also es gab einen Professur für Architekturpsychologie an der Universität Dresden beim Professor Richter, der hat auch ein Lehrbuch zur Architekturpsychologie geschrieben. Und es gab zwei Bücher von der Antje Flade, die hat auch zum Thema geschrieben. Und was ich dann gemacht habe im ersten Schritt ist, ich habe alles aufgesaugt, was es gab an Literatur, erstmal deutschsprachig und dann natürlich weiterführend, weil gibt's halt viel im englischsprachigen Raum, und habe mir dieses Fachgebiet im Grunde selber angeeignet. Und mit dem, was ich sozusagen mitgebracht habe, ich komme ja aus der psychologischen Diagnostik und aus der Begutachtung und aus der Beratung, und mit diesem sozusagen Gesprächsführungskompetenzen und Beratungserfahrung, die ich hatte, habe ich dann das sozusagen auf dieses wohnpsychologische Thema einfach umgemünzt, mhm, und habe ein Beratungskonzept mir überlegt, habe eine Website ins Netz gestellt und eine Beratung angeboten. So ging das los.
Cool, das heißt direkt selbstständig.
Ich habe mich dann selbstständig gemacht, genau. Also ich habe Mitte 2008 habe ich die erste Website ins Netz gestellt, und ich hatte Tatsache, also da bin ich fast vom Stuhl gefallen, eine Woche später die erste Anfrage einer Journalistin, die gesagt hat, ach, das ist ja spannend, Sie sind Wohnpsychologin, ich schreibe gerade einen Artikel über das Wohnzimmer und das die Rolle des Sofas im Wohnzimmer und ob ich da nicht was sagen könnte zu. Da habe ich gedacht, oh,
scheint der richtige Weg zu sein.
Das scheint irgendwie auch andere zu beschäftigen. Und genau, ein Dreivierteljahr später, glaube ich, habe ich dann gekündigt und mich selbstständig gemacht.
Wow. Voll cool. Es macht auch Mut. Also ich finde es immer schön, solche Geschichten zu hören, gerade wenn es mal nicht so der konventionelle Weg ist, auf sich zu hören und auch das Vertrauen zu haben, dass da was wachsen kann.
Ja, das ist so, also ich bin jetzt ja auch in der Zwischenzeit in anderen Bereichen tätig, die irgendwie mit Psychologie und Wohnen zu tun haben, im Homestaging zum Beispiel, und bilde dort auch Leute aus. Und das ist so ein sowas, was ich immer mitgebe, weil aus der eigenen Erfahrung und auch, wo ich andere Leute sehe, die beruflich sich verändern wollen, alles, was von innen heraus kommt, da gibt es so einen Antrieb, ja, da wird immer was Gutes am Ende draus. Ob das dann genauso aussieht, wie man sich vorher vorgestellt hat, ist eine andere Frage. Ja. Das, am Ende schaut es meistens anders aus. Aber wenn man diesem Antrieb folgt und wenn man das Gefühl hat, das möchte ich gerne, das wäre mein Traum eigentlich, dann sollte man da immer nachgehen. Es finden sich immer Wege, wie man das irgendwie hinkriegt, ja, dem nachzugehen. Aber gleichzeitig natürlich hat es auch was mit Sicherheit zu tun und ja, wie man hat natürlich seine Verpflichtungen und man hat...
Klar, wir müssen von irgendwas leben.
Man muss irgendwie einen Rahmen haben, in dem man sich bewegt. Ja.
Wir müssen irgendwie unsere Miete zahlen, ja, für genau, unsere Wohnung.
Genau, so ist es.
Und die Wohnung, die wollen wir ja heute so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was gibt es denn generell gesprochen für psychologische Bedürfnisse, die mit dem Wohnen verbunden sind? Also was kann da, was sollte da idealerweise befriedigt werden und warum ist es so wichtig, dass wir da genau hinschauen?
Vielleicht beantworte ich mal deine zweite Frage zuerst. Es ist so wichtig, dorthin zu schauen, weil Bedürfnisse, die sind sehr wirksame Impulse in uns oder Mechanismen in uns. Und zwar auch solche, die gar nicht bewusst sind meistens. Also die wirken, ohne dass wir es merken, dass sie da sind. Und sie sind halt immer, haben immer mit Emotionen zu tun. Also Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, die lösen einfach schlechte Gefühle in uns aus. Oder andersrum gesagt, wenn wir diese Bedürfnisse erfüllen, dann geht es uns gut. Deshalb ist es so wichtig, dass man da hinguckt und dass man weiß, welche es gibt. Und beim Wohnen, also da gibt es verschiedene Modelle, aber ich arbeite mit einem Modell, was 6 Bedürfnisse umfasst. Die sind ein bisschen unterschiedlich gewichtet, könnte man sagen. Also das erste Bedürfnis wäre Sicherheit, das haben fast alle Menschen. Also unsere Wohnung so als sichere Höhle. Das ist wirklich auch dieses Thema, die Tür zuschließen zu können hinter einem. Aber auch sowas zum Beispiel wie, können andere in meine Wohnung reingucken? Das ist so ein Aspekt, der damit zu tun hat. Oder auch das Thema Beständigkeit. Also wir haben ja das Gefühl, wenn wir unsere Wohnung verlassen, dass egal, ob wir jetzt eine Stunde weg sind, ein Tag oder 3 Wochen, wenn wir wiederkommen, ist die genau immer noch so da, wie sie vorher war. Und das ist ganz wichtig für unser Sicherheitsgefühl, dass das so ist. Ja. Das zweite Thema oder das zweite Bedürfnis wäre so der Bereich Erholung. Rückzug gehört auch dazu, aber Erholung. Also das ist auch das, was die allermeisten Menschen als erstes sagen, wenn man sie fragt. Was ist wichtig? Was muss deine Wohnung liefern für dich? Ja, das muss ein Raum sein oder ein Rückzugsbereich, in dem ich zur Ruhe komme, mich erholen kann, meine Akkus wieder aufladen kann. Das ist auch für fast alle Menschen wichtig. Bedürfnis Nummer 3 ist schon ein bisschen ungleicher verteilt. Das wäre nämlich so ein bisschen der Gegenpol. das Thema Kommunikation, Geselligkeit, also sowas wie meine Wohnung als Ort der Begegnung mit Familie, mit Freunden. So, wenn Leute das stark haben, dann würden es immer sagen, ja, ich finde es super, wenn Leben in der Bude ist. Ja, ich brauche immer Besuch und ich möchte Leute einladen und zum Essen. Und die Leute haben dann einen riesen Esstisch mit 17 Stühlen dran und eine gute Küche und so. Dann gibt es dieses Thema Selbstdarstellung oder Selbstausdruck. Also wie wichtig ist mir, dass meine Wohnung meine Persönlichkeit widerspiegelt oder auch nach außen irgendwas zeigt. Also es gibt Menschen zum Beispiel, denen ist es super wichtig, dass ihre Wohnung nach außen auch repräsentativ ist.
Okay.
Also man kann zum Beispiel mal gucken, entweder wenn man durch so ein großes Mehrfamilien-, also Mehrparteienhaus geht, wie schauen die Wohnungstüren aus? Da kann man schon ein bisschen was ablesen, was Leute nach außen zeigen wollen oder auch nicht. Oder wenn man so durch so ein, also nicht Einfamilienhaus, Gegend fährt und guckt mal, wie schauen die Gärten und wie schauen die Fassaden und wie schauen die Eingangsbereiche aus. Da sieht man, ob Leuten es wichtig ist, dass sie nach außen was präsentieren, was zeigen oder nicht. Das Gleiche gilt für die eigenen Räume. Es gibt Menschen, die richten ihre Räume eigentlich danach ein, welchen Eindruck sie damit bei anderen erzielen wollen. Ja? Und dann gibt es andere Leute, denen ist es total egal. Ne? So. Dann haben wir das Thema Gestalten, also Gestalten der eigenen Umwelt. Es gibt Menschen, die richten sich einmal ein und leben dann 30 Jahre so. Und andere müssen alle 3 Wochen irgendwas umräumen, umhängen, neue Wandfarbe so. Und das letzte Bedürfnis wären so ästhetische Bedürfnisse. Also wie wichtig ist es mir, oder nein, ich formuliere es mal anders, wie stark bin ich auch störbar, wenn es Abweichungen gibt in dem, was ich als schön definiere. Zum Beispiel, ich halte es ganz schlecht aus, wenn ein Bild oder irgendein Einrichtungsgegenstand ein bisschen, also nicht in der richtigen Position ist. Wenn ein Bild ein bisschen zu hoch hängt oder ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts, dann stört mich das sehr, ich muss das umhängen. Ich kann das nicht ignorieren. Ja, andere Leute ist das total egal, die sehen das gar nicht. Ja? Das wäre so wie die unterschiedliche Ausprägung. Mhm. Also das wären die 6 Bedürfnisse und wir sind halt unterschiedlich ausgeprägt auf diesen Bedürfnissen und haben deshalb unterschiedliche Anforderungen, innere Anforderungen an die Wohnung.
Und wie bekomme ich raus, wie stark welches Bedürfnis bei mir ausgeprägt ist?
Die meisten Leute können das von sich sagen, selber, wenn sie mal wissen, welche Bedürfnisse es eigentlich gibt, wenn man das mal so einfach erfährt, das sind die Bedürfnisse, da kann man drüber nachdenken, wie ist das bei mir. Es gibt aber auch so kleine Schlüsselfragen oder kleine Hinweise. Also zum Beispiel zum Thema Sicherheit frage ich gern, wenn ich einen Vortrag halte, die Leute, wer von ihnen könnte nachts gut schlafen, wenn er weiß, dass seine Eingangstür kaputt ist, das Schloss kaputt ist und jeder jederzeit rein könnte. Und das sagen ungefähr 80% der Leute, nee, das halten die nicht aus.
So. Echt? Es gibt 20%, denen das
ja, die sagen so. Wenn man aber die Gegenfrage dann stellt, wer von ihnen geht abends nochmal nachgucken, ob auch die Wohnungstür abgeschlossen ist, bevor er ins Bett geht, das tun nämlich die allermeisten auch. Ja. So, also das ist so eine, da gibt es eben so für die einzelnen Bedürfnisse quasi Schlüsselfragen, wo man das mal so ein bisschen abchecken kann.
Verstehe. Bei dem Aspekt der Ästhetik musste ich direkt daran denken, als du sagtest, ne, wie sehr stört einen das, wenn jetzt ein Bild nicht akkurat hängt. Ist da auch das Thema Sauberkeit, wie aufgeräumt ist die Wohnung mit verbunden?
Naja, in gewisser Weise schon, weil zu diesem ästhetischen äußeren Eindruck gehört natürlich eine Art Aufgeräumtheit oder auch eine Reizdichte dazu. Also wie viel ist überhaupt vorhanden in einem Raum? Ich meine, das ist ein Thema, was sozusagen den zweiten Bereich der Wohnpsychologie, was man aus der anderen Perspektive nochmal angucken kann. Also die Wohnpsychologie hat ja im Grunde 2 Grundfragen, nämlich das eine, was lässt uns glücklich wohnen? Da gehört dieses Bedürfnisthema dazu. Das sind sehr individuelle Geschichten. Die andere Frage ist eher sowas wie, wie wirken Räume auf uns? Und da geht es um Themen wie, wie funktioniert eigentlich unsere Wahrnehmung und unser Gehirn? Und davon abhängig lassen sich bestimmte Raumeigenschaften festmachen, die uns gut tun oder nicht. Und das Thema zum Beispiel wie aufgeräumt hat oftmals auch mit dieser Wahrnehmungsebene zu tun. Also wie viel oder wenige Reize sind in einem Raum und wie sind die organisiert? Ja? Sind die sozusagen durcheinander oder sind die irgendwie strukturiert, geordnet, systematisch? Und das tut uns einfach gut, weil wir uns da drin gut orientieren können.
Ah, okay. Das heißt, das ist jetzt aus der Perspektive weniger eine Typfrage, dass man sagt, es gibt Menschen, die können besser mit mehr Reizen umgehen und andere, die können weniger oder können besser mit weniger Reizen umgehen, sondern es ist wirklich, wie funktioniert Wahrnehmung, was fällt unserem Gehirn leicht aufzunehmen und wo ist es eher verwirrt?
Genau. Mhm. Also wie überall in der Psychologie gibt es immer eine Spannbreite. Also es gibt ja immer Leute, die sind Ausnahmen. Ja, so wie eben es Leute gibt, die halten gar nichts aus an Unordnung und andere, die brauchen es chaotisch wirklich, damit sie sich wohlfühlen. Aber für die allermeisten kann man so bestimmte Grundregeln aufstellen und die haben schlicht und einfach damit zu tun, wie wir eben funktionieren als Menschen.
Mhm. Mit welchem Leidensdruck kommen denn Menschen zu dir? Also wann ist der Punkt erreicht, zu sagen, okay, ich habe zwar eine Wohnung und ich habe mein Bestes gegeben, aber ich fühle mich irgendwie nicht so wohl.
Das ist ein bisschen unterschiedlich, wie hoch der Leidensdruck werden muss. Aber die Grundaussage, also was ich am allermeisten höre dann, ist sowas wie, also es ist irgendwie eine diffuse Unzufriedenheit, die einfach auch über die Zeit nicht weggeht. Und dann sagen die Leute sowas wie, wir haben schon alles Mögliche probiert und umgeräumt und neu eingerichtet, und aber irgendwie wird's nicht gemütlich. Oder irgendwie haben wir das Gefühl, das ist nicht unser Zuhause. Oder irgendwie sitzt nie jemand im Wohnzimmer. Wir benutzen es einfach nicht, wir wissen nicht warum. So. Also es bleibt oft sehr diffus, aber es ist eben ein Gefühl von Unzufriedenheit und von dieses Gefühl, es passt nicht. Also ich habe immer so ein bisschen das Bild von so einem Pulli, den man anhat und der irgendwie kratzig ist oder der nicht richtig sitzt, wo irgendwas, wo man immer das Gefühl hat, es stört irgendwas. Ja, so ist das auch mit den Räumen dann.
Und wie gehst du dann in die Analyse? Also wie guckst du dir diesen kratzenden Pulli genau an?
Also ich erfrage im Vorfeld schon ein bisschen was. Die Leute kriegen von mir so einen ganz kleinen Fragebogen im Vorfeld, der aber eigentlich, also der dient natürlich so ein bisschen zur Informationserfassung für mich, aber dient eigentlich dazu, dass meine Kundinnen, Kunden schon mal bestimmte Gedanken sich vorher machen, also bestimmte Überlegungen so ein bisschen angetriggert werden. Und dann läuft es aber immer gleich ab. Ich gehe dahin. Guck mir die Räume an. Ich lasse mir einfach mal das Zuhause zeigen, den Menschen, die Räume, und sie sollen einfach mal erzählen dazu. Ja? Die erzählen dann was stört sie, was haben sie schon ausprobiert und so. Und dann, man kann sich das ein bisschen vorstellen, eigentlich wie so ein Coaching. Ja? Also ich stelle Fragen, und das sind Fragen, wo die Leute meistens sagen, oh, das habe ich mich ja noch nie gefragt oder das habe ich mir ja noch nie überlegt. Und im Grunde geht es darum, also einerseits eben genau diese Wohnbedürfnisse zu erfragen, aber auch die Wohngeschichte der Menschen, weil das hat auch einen Einfluss, wie wir früher gewohnt haben. Aber auch solche Fragen wie zum Beispiel, wer hat denn die Möbel ausgesucht hier in diesem Raum und wer hat denn bestimmt, wo sie stehen und wie sie stehen oder was haben sie sich denn überlegt, als sie die Einrichtung hier so und so platziert haben. Und dann kommt man einfach auf einerseits die Bedürfnisse, auf so Motive, manchmal auch auf Konflikte. Also beim Einrichten oder Wohnen hat ja vieles auch damit zu tun, mit wem man zusammen wohnt. Und zum Beispiel, also Wohnen ist oft ein Beziehungsthema. Ja. So. Und meistens wird in diesem Frage-Antwort-Prozess meinen Kundinnen und Kunden schon was klar. Also das ist wie eine Art Nachdenken über das eigene Wohnen, das hier angetriggert wird, was so einfach noch nicht stattgefunden hat, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Und das reicht meistens aus, um damit sich so ein Knoten löst. Also ich merke oft, dass Einrichten eine Art, also die Leute kommen an so eine Art Punkt, wo nichts mehr weitergeht. Sie merken, sie sind unzufrieden, sie probieren was aus, meistens aber nur Kleinigkeiten. Und dann machen die ganz viel im Kopf. Also die überlegen, ja, wenn ich jetzt das hier rüberstellen würde, das Sofa, wie wir, das, man könnte es ja mal verändern, wir stellen das Sofa mal links. Ja, aber wenn ich das Sofa darüber rücke, ist die Wand dahinter nicht schön, dann müsste ich eigentlich dieses und jenes machen. Oder wenn ich dieses Möbel wegrücke, dann müsste ich erstmal die Wand streichen. Und wenn ich die Wand streiche, dann muss ich aber auch alle Bilder runternehmen. Und dann wird das einer so einer Idee, im Grunde ein Sanierungsprojekt von der ganzen Wohnung. Und dann lassen sie es lieber bleiben.
Ja.
Und dann sind die permanent in so einer Hemmung drin. Also sie probieren nichts aus, sie sind aber unzufrieden, sie denken ganz viel drüber nach, hinterfragen aber viele Dinge nicht.
Verstehe.
So, und alleine da, diese Fragen zu stellen, löst schon ganz viel aus und löst schon ganz viel auf. Und fast immer kommen wir da aber auch so ein bisschen ins Tun dann. Also ich fange dann an, mit den Leuten an, mal Möbel rumzurücken oder so.
Mhm. Und wie lange begleitest du dann den Prozess?
Meistens ist es nur eine einmalige Sache. So. Meistens sind es so 2 Stunden, 2,5 manchmal. Es gibt Kunden, die möchten ein bisschen längere Begleitung haben. Manchmal, also ich habe auch schon gehabt, dass jemand wollte, dass wir gemeinsam ein Einrichtungskonzept erstellen oder so. Dann mache ich manchmal auch ein Moodboard oder eine Einkaufsliste. Oder ich komme auch nochmal sozusagen zum Finish vorbei. Das gibt's auch, ja, dass Leute eine längere Begleitung wollen. Aber die meisten nutzen das als so eine Art einmaligen Impuls, weil für die dann schon viel weitergeht.
Weil sie dann durch dich so eine Startenergie bekommen und nicht mehr blockiert sind von diesem gedanklichen Rattenschwanz, wenn ich jetzt eine Sache umstelle, dann passiert A, B, C, D und E. Und mit dir ist es dann ein bisschen leichter loszulegen und dann rollt's für sie besser weiter?
Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, dass sie dann plötzlich auch einen inneren Plan haben, wo sie hinwollen. Mhm. Weil, um auf diese Bedürfnisse zurückzukommen, diese Frage nach den Wohnbedürfnissen hat sich ja fast niemand noch gestellt. Also wenn ich einrichte, dann tue ich das ja normalerweise nicht, indem ich mir vorher überlege, was sind denn meine Wohnbedürfnisse und wie muss dann meine Wohnung aussehen, damit sie die erfüllt. Sondern man sagt, okay, ich brauche ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Esszimmer und was gefällt mir denn für ein Möbelstyle, mhm, und was gefällt meinem Partner für ein Möbelstyle und wie ist unser Budget und dann wird eingekauft. Ja. Und ich gehe ja mit den Leuten sozusagen einen Schritt zurück, wenn man so möchte, oder auf eine andere Ebene noch, nämlich zu sagen, okay, was ist denn eigentlich, was sind denn deine Wohnbedürfnisse und wie wirkt denn deine Wohngeschichte drauf, was du heute gut findest oder was du dir wünschst, oder auch wie sozusagen deine Gefühle zu bestimmten Aspekten des Raumes sind oder der Einrichtung. Und wenn ich das weiß, was meine Wohnbedürfnisse sind, dann schließt sich vieles aus, und anderes wird klar, dass ich das brauche. Und ein Aspekt, warum Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Räume so zu gestalten, dass sie sich wirklich wohlfühlen, ist, dass sie gefühlt 1 Million Möglichkeiten haben. Und wir brauchen ja nur irgendwie Social Media Plattformen, Zeitschriften, Magazine, Fernsehen, egal, alle Medien liefern ja ganz tolle Wohnbilder und tausende Möglichkeiten. Das ist wie ein Meer von Möglichkeiten. Und viele tun sich schwer, dann das rauszufinden, was für sie gut ist oder was sie wirklich möchten. Oft gefallen einem viele Dinge, ne?
Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Und man steckt dann so in diesem Paradox of Choice.
Genau.
Und es wird eigentlich immer schwieriger, bei den vielen Möglichkeiten das zu finden, was zu mir passt, genau, und was zu meinen Bedürfnissen passt, was ins Budget passt, was dem Partner gefällt. Also ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und in dieser Vielfalt, die überfordert, wie stehst du da zur Seite? Also bist du dann wirklich so diejenige, die fokussiert und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal den Aspekt Sicherheit vor oder wir nehmen uns den Aspekt Rückzug vor und wählen danach Möbelstücke aus? Oder ist das schon ein Aspekt, den dein Klientel dann alleine entscheiden muss?
Beides. Also da ist natürlich beides möglich. Aber also es ist ja so, dass für viele meiner Kundinnen, Kunden, also die meisten sind ja Kundinnen, muss man auch sagen, meistens sind es Frauen, die sich dem Thema so zuwenden, für die meisten klärt sich das schon sehr stark, wenn sie selber plötzlich wissen, ich brauche viel Sicherheit beim Wohnen und dieser Gestaltungsaspekt ist mir wichtig, das Kommunikative oder Geselligkeit gar nicht so unbedingt. Ja, klar hat man mal Besuch, aber das steht nicht so im Vordergrund für mich. Aber mir ist wichtig, dass ich meine Privatsphäre wirklich sich abbilde in dieser Wohnung. Und das Interessante ist, wenn man Menschen fragt, was ihre Traumwohnung ist oder ihr ideales Wohnen ist, dann haben die ja schon eine Vorstellung davon. Rational können die meisten Menschen sagen, das ist mein Wohnideal. So wär's, das ist das schönste Art von Wohnen. Diese Vorstellung, die man da im Kopf hat, entspricht aber nicht immer den Wohnbedürfnissen. Und darin liegt eigentlich das größte Problem bei den meisten. Die haben ein Wohnideal, was aber nicht ihren eigenen Bedürfnissen und damit ihrer Gefühlslage eigentlich entspricht.
Aber wie kann das sein? Wie entsteht das?
Oftmals sind es Erfahrungen aus der eigenen Wohngeschichte. Also, um das mal konkret zu machen, ich hatte mal eine Familie, die haben sich ein Haus gebaut, da haben sie sich einen langjährigen Traum erfüllt, haben sich ein schönes, sehr, sehr hochwertiges Fertighaus bauen lassen. Das war super schön eingerichtet, alles total geschmackvoll und teuer. Und die haben sich nicht wohlgefühlt in diesem Wohnzimmer. Die haben immer gesagt, wir nutzen das nie, wir sind da nie und wir verstehen gar nicht, warum und so. Ja, und dann bin ich da hingekommen und das Erste, was mir aufgefallen ist, es gab in diesem Wohnzimmer, und die Familie war vierköpfig, gezählte 23 Sitzgelegenheiten. Und das Wohnzimmer hat sich, also das hat ein bisschen sich angefühlt wie so ein Wartesaal, ja. Obwohl es super schön eingerichtet war. Und es hat sich dann im Prozess herausgestellt, dass die haben früher sehr beengt gewohnt, ja. Und die haben immer diesen Traum gehabt, vor allem die Frau hat immer den Traum gehabt, sie möchte ein Haus haben, wo sie große Familienfeste machen kann, wo sie die ganze große Familie, irgendwie 30 Leute einladen kann und die bewirten kann und die zusammenkommen. Also das war sozusagen so ihr Herzenswunsch. Ja? Der ist aus ihrer Geschichte aber auch raus entstanden. Also einerseits, dass es die Familie gibt, dass die natürlich einen großen Wert für sie hat, aber dass sie gleichzeitig auch sehr beengt immer gewohnt hat und das eben nicht konnte. Und dann haben die endlich sozusagen diese Möglichkeit gehabt, haben sich verwirklicht, haben ihr Haus gebaut und dann hat sie natürlich als erstes, wichtigstes, dieses Ideal umgesetzt und hat sich der Wohnraum war riesengroß, ja, und den hat sie einfach im Grunde für ihren Besuch eingerichtet. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, wie oft gibt's denn diese Familienfeier? Ja, einmal im Jahr gab's die dann. So, das heißt, einmal im Jahr ist das Wohnzimmer belebt gewesen, den Rest der Zeit war da niemand eigentlich drin, ja.
Verstehe.
Und da ging's dann drum, und als ihr das klar geworden ist, hat sie auch gemerkt, ja, aber sie hat eben diesen riesigen, tollen Wohnraum gar nicht für sich und ihre Familie eingerichtet und deswegen haben die innerlich sind da gar nicht angedockt. Die haben das nicht gemütlich gefunden da drin. Deswegen sind die immer zu viert um den kleinen Küchentisch gesessen. Und dann hat die einfach sozusagen rausgenommen. Gibt ja viele Möglichkeiten, wie man flexibel einen Raum für Besucher auch sozusagen dann einrichten kann. Also ich muss ja nicht den Esstisch ausgezogen haben mit 10 Stühlen rundherum. Wenn ich da immer nur zu viert sitze, kann ich ja auch kleiner erstmal halten. Mhm. Und wenn wirklich Besuch kommt, dann vergrößere ich den. Es gibt ja viele flexible Möbel, kann man ja gut machen, ja.
Also in dem Fall war dann die Vereinbarkeit von zwei unterschiedlichen Bedürfnissen so ein bisschen die Lösung für das neue Konzept.
Genau.
Wie weit gehst du denn zurück in dieser Wohngeschichte? Also was ist da für dich besonders spannend? Und ich stelle mir jetzt auch gerade die Frage, ich bringe ja eine andere Wohngeschichte mit als mein Partner. Wie passt das dann zusammen oder vielleicht auch gar nicht?
Wie weit man zurückgeht? Na, ganz, ganz zurück. Also das Spannende ist ja auch diese Frage, wie hast du denn als Kind gewohnt? Das ist auch eine Frage, die haben sich die meisten so auch noch nicht gestellt. Also die wissen natürlich, wie sie als Kind gewohnt haben, aber dass das einen Einfluss auf uns heute hat, ist den meisten nicht bewusst. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, mehrere sogar, die legen nahe, dass die Umgebung, in der wir im Alter von ungefähr 4 Jahren gewohnt haben, einen Einfluss auf unser späteres ästhetisches Empfinden hat. Ist ja sehr interessant, ne, eigentlich. Also, dass diese Räume, die Räume unserer wirklich kleinen Kindheit waren, dass die einen Einfluss haben, ist aber auch logisch, wenn man sich überlegt, dass Raumwahrnehmung ja was ist, mit dem kommt man noch nicht auf die Welt, sondern das erlernt man in den ersten Lebensjahren. Ist eigentlich erst abgeschlossen, so mit 7. Ja? Dass man in einem Raum wirklich den als Raum wahrnimmt und genau so die Abstände zwischen den Elementen wahrnimmt und auch versteht, dass das ein Raum ist, der von mir als Person erstmal unabhängig ist und dass es nicht nur der Hintergrund ist für das, was passiert, sondern dass es sozusagen eine eigene Einheit ist, in der ich mich bewegen kann und diese Raumwahrnehmung, die müssen wir erst erlernen. Und das tun wir aber natürlich in den Räumen, in denen wir uns am meisten aufhalten. Das heißt, die Räume unserer Kindheit, unserer frühen Kindheit, sind quasi unsere inneren Raumprototypen. Ja? Also du hast Raumwahrnehmung in anderen Räumen erlernt als ich. Und natürlich nehmen wir davon etwas mit. Ja? Und Und auch emotional nehmen wir was mit, weil als Kleinkinder erleben wir Räume immer emotionsdurchdrängt sozusagen, ja, weil wir erleben ja das, was wir halt erleben, aber der Raum ist der Hintergrund und das heißt, Räume sind immer auch mit Emotionen verknüpft. Und deswegen nimmt jeder auch andere Gefühle sozusagen zu bestimmten Raumkonstellationen mit. Und das beeinflusst uns halt heute. Ich frage das immer auch, wie haben Sie da als Kind gewohnt? Mhm. Aber auch so Fragen wie, was war die Wohnung, wo Sie sich am wohlsten gefühlt haben? Wenn man einfach dann gucken kann, welche Elemente hatte die und kann man die irgendwie, kann man die im Jetzt wohnen auch nochmal irgendwie sich wieder erschaffen? Ja.
Und wenn du bei dieser Analyse merkst, dass die Prägungen ganz unterschiedlich sind, bei zwei Menschen zum Beispiel, die zusammenwohnen?
Ja, das Thema Zusammenwohnen ist sowieso nochmal ein Spezialthema, ja. Nämlich, wie kriegt man diese Bedürfnisse unter einen Hut? Und zwei Leute haben immer irgendwo unterschiedliche Bedürfnisse. Dann ist ja die Frage, passen die Bedürfnisse gut zusammen, Mama, ist das so? Oder hakt es da irgendwo? Und wenn es hakt, dann ist das ja eher so ein Prozess, dass man guckt, wie kriegt ein Paar das hin, dass beide sich in dieser Wohnung widerspiegeln und auch beide das Gefühl haben, sie sind repräsentiert in diesen Wohnräumen. Und das ist einfach eine Frage von sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen und dann gibt es verschiedene Lösungen. Also es gibt ja so typische Konflikte beim Wohnen wie die eine, sag's mal jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber es ist auch in der Tendenz ja so, dass die Partnerin gerne einrichtet, viel dekoriert, verändert und so die Räume und der Mann, wenn man jetzt mal bei so einer Mann-Frau-Beziehung bleibt, eher der Dauertyp ist. Den stresst das eigentlich eher, wenn sich dauernd was verändert. Ja? Dann ist ja die Frage, wie können beide aber ihre Bedürfnisse ausleben und da bieten sich dann manchmal so Lösungen an, wie es gibt einen Bereich in der Wohnung, der darf immer verändert werden und es gibt einen anderen Bereich, der darf nicht verändert werden. Mhm. Und dann haben beide sozusagen ihre Bedürfnisse auch abgebildet, können sich auch in bestimmte Bereiche der Wohnung vielleicht zurückziehen, wenn es nervt. Und dann ist aber der Konflikt, die Konfliktzone sozusagen entschärft, ja. Meistens hilft es schon, wenn die Partner verstehen, warum jemand was macht beim Wohnen.
Dass es auch kein persönlicher Angriff ist auf den anderen oder genau. Keine Abneigung gegen Bedürfnisse des anderen, sondern dass man das auf so eine sachliche Ebene holt.
Ja, genau. Und einfach zu verstehen, warum vielleicht manchmal jemand genervt ist von was. Also nochmal ein Beispiel. Es gibt ja dieses auch klassische, einer von beiden dekoriert gern und der andere, den nervt es, wenn da irgendwo schon wieder was rumsteht. Ja, warum nervt es denn so, wenn da schon das siebte Kerzchen oder... Ja, weil Dekoration oftmals unbewusst als territoriale Markierung verstanden wird. Wir sind als Menschen total empfindlich oder sensibel, sag's mal so, gegenüber territorialen Markierungen. Also das kennt jeder, wenn er am Badestrand ist und da liegt ein Handtuch auf einem Liegestuhl, dann traut sich keiner hin. Das ist eine territoriale Markierung. Auch wenn es eigentlich unverschämt ist, dass der das am Vorabend schon hingelegt hat. Auch, ja, regt sich jeder auf, aber keiner traut sich dahin. Und das ist auch so beim Dekorieren in der Wohnung. Wenn ich da was hinstelle, dann markiere ich diesen Platz als meinen. Und wenn ich aber gerne dekoriere und alles Mögliche markiere, quasi mit meinen Dekorationsobjekten, dann hat mein Partner plötzlich in der Wohnung gefühlt immer weniger Raum.
Bleibt nichts mehr übrig.
Bleibt nichts mehr übrig. Und dann ist der genervt. Und der sagt natürlich nicht, du, ich habe das Gefühl, ich habe immer weniger Raum. Sondern er sagt, wieso, jetzt haben wir eh schon 17 Bilder und Kerzen, warum musst du denn noch eins hinstellen? Und dann wird darüber gestritten. Aber das, was drunter liegt und warum es manchmal auch so eine Heftigkeit hat. Also Wohnkonflikte haben oftmals eine ziemliche Heftigkeit. Man wundert sich dann als Außenstehender, warum die so über das Sofa streiten können, ne? Aber ja. Da liegt was drunter. Mhm. Ja. Da kommt die emotionale Wucht oder Kraft dann
her. Ja, ist interessant. Also das mit dem Markieren, das habe ich wirklich noch nie so gesehen, aber es macht total Sinn. Und es ist ja auch wirklich dann in dem Moment eine sehr persönliche Note. Und dann gebe ich dem Raum wieder die persönliche Note. Und damit fühlt der andere sich vielleicht immer mehr verdrängt. Jetzt gibt's ja auch Menschen, die mögen, wenn wir beim Dekorieren bleiben, dekorieren total gerne und andere mögen es nicht. Gibt es da so eine Typisierung, also dass man sagen kann, okay, es gibt Wohnungstypen oder Einrichtungstypen? Oder ist es wirklich eher so, dass man schaut, was liegt darunter, so wie wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, wie wird es vom Gehirn aufgenommen, wie viele Reize sind da, ist es ordentlich, ist es eher sehr unstrukturiert, wie wird es in der Wohnpsychologie gehandhabt?
Also es gibt nicht wirklich so eine Typologie eigentlich, dass man sagt, so es gibt 5 Wohntypen und die sind so oder so. Es gibt natürlich bestimmte typische Bedürfniskonstellationen, die häufig vorkommen oder weniger häufiger vorkommen. Ich meine, ich fände es ja spannend, ich denke ja da schon länger drüber nach, ob man da nicht mal so eine Studie machen könnte, ja, um so Typen rauszufinden in diesen Bedürfniskonstellationen. Aber es gibt so, es gibt natürlich typische Konstellationen, denen man immer wieder begegnet, ja. So wie eben Menschen, die, wo dieses Dekorieren und Umgestalten und Neugestalten einfach eine riesengroße Rolle spielt und Wichtigkeit und Wertigkeit hat, die einfach ihre Umgebung immer wieder neu an sich anpassen müssen. Das ist ja was sehr Positives, was wir Menschen können, dass wir unsere Umgebung an uns anpassen können und uns die aneignen. Also das ist ja der Begriff der Aneignung, den es in der Wohnpsychologie gibt, dass wir Räume zu unseren Räumen machen, sodass die wirklich uns entsprechen. Das finde ich eigentlich was ganz Tolles, dass wir so in Beziehung treten zu unseren Räumen. Es hat ja wirklich was von einer emotionalen Beziehung und Bindung, die wir da haben. Und da gibt es aber Menschen, die müssen oder die haben einen starken Antrieb, da immer dran zu arbeiten und das, also das immer wieder neu zu machen und neu zu verändern und noch besser und noch angenehmer und wieder neu, ja. Und das ist so jemand, der begegnet mir einfach an vielen Stellen, weil das sind halt Leute, die sich sehr mit dem Einrichten beschäftigen, die viel da dran rumdenken, die viel recherchieren, die gern einkaufen gehen, die gern was verändern. Und das sind aber auch Leute, wo es dann häufig mit den Partnern Konflikte gibt beim Wohnen, weil dass der andere dann irgendwann sagt, können wir es einfach mal so lassen, wie es ist, ja. Mhm. Also das wäre sowas ganz, ganz Auffälliges. Und dann finde ich, gibt es noch einen Typ, sozusagen, den ich immer wieder sehe, das sind Leute, wo dieses Sicherheitsthema einfach eine extreme Wichtigkeit kriegt, die es wirklich, also die wirklich aus ihrer Wohnung so ein bisschen eine Burg machen müssen, damit sie sich da drin wohl und geborgen und sicher fühlen. Und das hat dann wirklich mit Türen, mit dicken Schlössern zu tun, mit Sichtschutz, an dreifachem Sichtschutz am Fenster. Die haben dann eine Rollo und dann haben sie außen noch irgendwie Fensterläden dran und im Garten ist auch noch hinter der Hecke ein Sichtschutz oder so, ja. Also wo, wenn man das von außen so sieht, merkt man schon, die haben verschiedene Schichten aufgebaut um sich herum. Und damit sind die aber auch in gewisser Weise beschäftigt, also weil die einfach dafür sorgen müssen, dass sie wirklich so in einer, wie in so einem Zwiebel praktisch, außen haben sie mehrere Zwiebelschalen, ja, von Sicherheitsschichten bei ihrer Wohnung. Das sind also Dinge, die auffällig sind, die man auch sieht auf den ersten Blick.
Ja. Mhm, verstehe. Und wenn man jetzt kurz davor steht, zusammenzuziehen, oder vielleicht gemeinsam umzieht. Ich bin zum Beispiel schon sehr oft umgezogen und es geht so um das Verstehen der Wohnung, um vielleicht auch neue Möbel anschaffen. Was wäre da für dich eine Herangehensweise, die du unseren Hörern und Hörerinnen gerne ans Herz legen würdest?
Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, und das ist auch egal, ob man alleine umzieht oder zu zweit, ist, sich vorher Gedanken zu machen. Also das ist noch viel wichtiger, wenn man zu zweit ist, nämlich drüber zu sprechen, weil das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich mache, dass oftmals erst drüber gesprochen wird, wenn man eigentlich schon im Konkreten ist. Also da stehen die Leute dann schon im Möbelgeschäft und dann haben sie dort Stress eigentlich miteinander. Ja. Also vorher schon. Also und das einfach einmal zu verbalisieren, also sich das selber oder auch dem Partner zu sagen, was wünsche ich mir denn? Was brauche ich denn? Wie wäre denn meine ideale Wohnung? Wenn die gute Fee kommt, wieder die Wunderfrage, wenn die gute Fee kommt und ich kann mir eine Wohnung zaubern, wie würde die denn aussehen? Ohne irgendwelche Beschränkungen jetzt mal. Also wirklich ganz, die zaubert mir eine. Wie würde die aussehen? Was wäre mir wichtig? Und das ist sehr spannend, was die Menschen dann sagen, ja? Und aus diesen Träumen sozusagen lassen sich ja Elemente rausziehen, wo man sagt, okay, kann man da vielleicht was, zumindest im Ansatz, irgendwie umsetzen in der Wohnung? Das wäre so das eine. Das andere ist wirklich auch mal zu überlegen, okay, welche Funktionen brauche ich? Auch das tun die Leute spannenderweise nicht immer. Also, dass die wirklich sagen, okay, klar, schlafen muss jeder und irgendwie kochen muss man auch und essen muss man auch, wo, aber wo man isst, da geht's schon los. Also die einen brauchen ein Esszimmer und einen Esstisch, die anderen sagen, nee, das brauche ich gar nicht, mir reicht so ein kleiner Barhocker am Küchentresen und damit ist eigentlich gut, mehr brauche ich nicht. Also diese Funktionen, brauche ich ein Homeoffice, brauche ich einen Arbeitsplatz, brauche ich irgendeine Art Rückzugsbereich noch speziell. Und dann, und das auch wieder sehr mal ohne reale Beschränkungen zu überlegen, wenn ich einen Wohnungsgrundriss habe, wie könnte ich die Räume denn zuordnen? Also nur weil irgendein Architekt sich mal vor 20 Jahren überlegt hat, das ist das Schlafzimmer und das ist das Wohnzimmer, heißt ja nicht, dass ich auch so wohnen muss. Ich könnte es ja umdrehen. Ja, da lassen sich viele Möglichkeiten finden in vielen Wohnungen, wie man die Räume anders nutzen könnte. Und da ergeben sich manchmal super Lösungen. Ja, also da sich diese Zeit auch zu nehmen, das einfach mal durchzuspielen. Wie wäre es denn, wenn wir die Räume tauschen? Keine Ahnung, ich wollte immer schon einen Erker haben in meiner Wohnung. Ist mein Traum, diese Vorstellung. Ich sitze in diesem Erker und da gucke ich aus dem Fenster und trinke meinen Tee. Ja, und jetzt habe ich eine Wohnung und die hat einen Erker, aber das ist blöderweise das Schlafzimmer. Ja, ja, warum muss ja nicht das Schlafzimmer sein? Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Also das mal ein bisschen egoistischer von sich aus zu denken, auch so Grundrisse. Das wären so diese Vorbereitungssteps, ja. Und dann ist man ja, was die Möbel und den Style und so betrifft, da ist man ja dann eher frei. Also es geht ja eher um diese Grundstruktur, die die Wohnung hat. Vielleicht grundsätzlich, und das versuche ich auch oft mitzugeben den Leuten, weil ich merke schon, dass viele auch so Ideen haben, so wohnt man oder so richtet man ein. Beim Wohnen ist alles erlaubt. Alles. Ja? Ich kenne jemanden, der hat seine Dusche im Flur eingebaut. Ja? Es ist alles erlaubt. Ja, man darf alles. Es ist eher die Frage, was möchte ich? Und umsetzen kann man auch vieles.
Also eine große Freiheit, die vielleicht manchmal gar nicht so leicht zu füllen ist.
Ja, genau.
Aber mit einer guten Planung und mit sich Zeit nehmen und vielleicht gerade auch so ein bisschen das Tempo rausnehmen, also nicht direkt ins Möbelhaus fahren, genau, und drauf loskaufen, wird es auf jeden Fall leichter, diese Bedürfnisse zu hören, die Funktionen im Blick zu haben, mhm, und vielleicht sich auch mal von dem zu lösen, ja, was die Wohnung vorzuschreiben scheint oder was man eben so macht oder was man kennt, sondern wirklich sich mehr an den Fokus zu rücken.
Sich in den Fokus zu rücken. Und dann ist es nämlich auch so, dass glücklich wohnen nicht zwingend eine Frage des Budgets ist, sondern eher eine Frage davon, ob ich für mich Raum in dieser Wohnung oder in diesen Räumen habe und finde. Und zum Beispiel mit diesem Rückzugsthema, das haben ja fast alle Menschen, dass sie wirklich Rückzugsbedürfnisse haben. Ja, aber wie viele Wohnungen bilden das gar nicht ab? Also ich bin oft erstaunt, wenn ich in Wohnungen komme, dass nicht jeder Bewohner dieser Wohnung wirklich einen Rückzugsbereich hat. Und da spreche ich nicht davon, dass jeder ein eigenes Zimmer hat. Das ist ja ganz oft gar nicht möglich, ja. Aber einen Bereich, der seiner ist, in den er sich zurückziehen kann und der von den anderen auch so respektiert wird. Das muss ich halt definieren, ja. Und das muss ich so benennen. Und manchmal dann auch mit, also symbolisch, ja. Kann mich erinnern, in einer Wohnung, da ist über dem Tisch, da gab es so einen kleinen Schreibtisch, das war Mamas Schreibtisch, stand da drüber. Mhm. Als kleine Erinnerung für die anderen, dass es Mamas Schreibtisch ist und nicht der von wem anderen. Ja. Und das ist, also manchmal hängt es auch an Symbolen, dass wir trotzdem das Gefühl haben, ah, dort sind wir, dort docken wir an, dort kommen wir an und das wird auch von den anderen gesehen und respektiert.
Das ist so ein bisschen mein Platz.
Genau.
Du hast eben schon gesagt, es ist nicht zwingend eine Frage des Budgets. Ja. Was gibt's denn für Möglichkeiten, mit kleinem Geldbeutel seine Wohnung entsprechend der Bedürfnisse einzurichten?
Naja, zum einen gibt's ja natürlich Möbel in allen Preisklassen. Ja. Da geht's ja schon mal los und die, da ist es ja dann eher die Frage, wiederum, was brauche ich eigentlich an Funktionen, wie bilde ich die ab? Aber viel an Gemütlichkeit oder an wirklich, dass ich das Gefühl habe, es sind meine Räume, hängt daran, wie ich das, was ich habe, auch in der Wohnung zum Beispiel arrangiere. Ja? Dinge, die inszeniert werden, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ein tolles altes Buch, sage ich es einmal, oder ist ja egal, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, ich habe ein tolles altes Buch. Wenn ich das einfach im Bücherregal irgendwo stehen habe, dann ist das eins von 30. Wenn ich das auf ein ganz kleines Sideboard ganz alleine draufstelle, daneben eine Lampe und das anleuchte, dann wird das wie so ein Kunstobjekt im Museum. Ja? Dann kriegt das plötzlich ein völlig anderes Gewicht in diesem Raum. Und all das, also das Sideboard und die Leuchte, die kann ich für ein paar Euro kaufen. Also da brauche ich jetzt kein großes Budget. Aber dieses Buch oder dieser Gegenstand, was auch immer das dann ist, der kriegt auf einmal eine richtige Intensität in diesem Raum. Ja? Und wenn mir der wichtig ist, dieser Gegenstand, dann sehe ich den immer und dann habe ich den immer im Blick. Und das ist so ja ein Aspekt von sich wohlfühlen in eigenen Räumen ist, dass ich mit Dingen umgeben bin, die positive Gefühle in mir auslösen. Und wenn ich eben solche persönlichen Dinge habe oder auch Bilder, ein Foto von jemandem oder von einem bestimmten Urlaub oder weiß ich nicht, wenn ich das inszeniere, dann kriegt das einen ganz, ganz positiven Impact in meiner Wohnung. Und das ist keine Frage vom Budget. Mhm.
Also einerseits eine Gestaltungsfrage, wo lenke ich die Aufmerksamkeit hin?
Ja.
Dann hast du gesagt, Möbel gibt's eh in allen möglichen Preisklassen. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Fan von Gebraucht kaufen.
Ja, also genau. Upcycling ist ja ein großer Trend auch. Ja.
Genau, also bei meinen, ich weiß nicht, 16, 17 Umzügen, die ich so hatte, ich ohne die Plattform für gebrauchte Möbeln wäre ich, glaube ich, nie so leicht umgezogen. Also sowohl meine weiterzugeben, als auch wirklich schöne Dinge zu finden bei anderen Menschen, die sie nicht mehr brauchen.
Das finde ich total wunderbar. Also gerade Dinge, die auch schon eine Geschichte haben. Also ich liebe das ja sehr. Meine Wohnung ist auch voll mit Möbeln, die ich geschenkt gekriegt habe oder irgendwo gekauft habe, gebraucht. Ich mag sehr, sehr gern alte Sachen. Und ich finde es super, dass dieser Upcycling und Wiederverwende, Trend, also dass es wirklich Trend, dass es wirklich was geworden ist, wo man sagt, okay, das ist ein ganz normaler Teil vom Einrichten, dass man Dinge weitergibt oder Dinge von anderen auch weiterverwendet. Ich habe zum Beispiel einen Schrank in meiner Mietwohnung, das ist ein wunderschöner, alter, also ich schätze sicher 100 Jahre alter Kleiderschrank, der stand da einfach schon. Und da ist im Mietvertrag schon reingeschrieben worden und wenn ich möchte, kann der einfach stehen bleiben. Ich darf ihn halt nicht rausnehmen aus der Wohnung, ich kann ihn halt nutzen. So. Der steht halt da drin und ich freue mich da jeden Tag drüber, dass das mein Kleiderschrank ist. Ja.
Ja.
Also solche Dinge finde ich ganz super. Und die sind natürlich auch sehr budgetschonend.
Genau, ja. Jetzt denken wir mal so ein bisschen weiter. Familienstrukturen oder sagen wir mal Zusammenwohnstrukturen verändern sich ja auch immer wieder. Mhm. Also wir hatten eben schon den Übergang von ich wohne alleine und jetzt kommt vielleicht ein Partner, eine Partnerin dazu. Jetzt kommen Kinder dazu.
Mhm.
Das ist ja auch ein Thema, wo sich bei vielen Menschen die Wohnung stark verändert, bei anderen weniger stark. Was würdest du für solche Veränderungsprozesse immer mitdenken? Also wie schaffe ich es da, mich gut vorzubereiten? Weil da kommt ja auf einmal ein ganz neues Bedürfnis dazu von einem Baby, von einem kleinen Kind. Das ist ja wieder auf einer anderen Ebene, als wenn sich zwei Erwachsene begegnen.
Ja, total. Und das ist auch was sehr viele Menschen beschäftigt. Eine der häufigsten Fragen, die ich höre, ist, wie gestalte ich ein Kinderzimmer gut? Also das hat ja genau diese zwei Ebenen, die du sagst. Das eine ist die Bedürfnisse vom Kind sozusagen mal anzuschauen. Wie schaut denn wirklich ein Kinderzimmer aus? Wie soll das denn, was soll das denn alles liefern? Und das andere ist ja in dieser Veränderung, also plötzlich hat ja die Wohnung einen Raum weniger unter Anführungszeichen, weil da kommt jetzt jemand Dritter dazu, der kriegt jetzt dieses Zimmer und dann ist einfach ein Zimmer für die anderen weniger. Zu schauen, was darf denn für mich persönlich nicht verloren gehen? Und in der Regel ist das gerade, wenn Kinder dazukommen in die Wohnung, ist das der Rückzugsbereich. Also für die Mama oder auch für den Papa der Rückzugsbereich. Und es gibt ja diese Entwicklung über die letzten Jahrzehnte, dass Kinder immer mehr Raum in der Wohnung kriegen, Gott sei Dank. Ja, früher haben wir das kleinste Zimmer war das Kinderzimmer. Jetzt ist es ja in der Regel so, dass das größte Zimmer das Kinderzimmer wird, einfach damit die Kinder wirklich auch einen schönen Raum haben. Das ist super. Und Kinder nutzen natürlich auch die anderen Räume der Wohnung mit. Aber da zum Beispiel nicht zu vergessen, dass auch Eltern einen Rückzugsbereich brauchen und einen Raum brauchen, wo man sagt, so, und da ist aber nicht Spielfläche fürs Kind. Auch weil es für Kinder ja super wichtig ist, genau das auch zu lernen. Ja? Was ist mein Raum, was ist dein Raum, wie nutzen wir Raum gemeinsam, Rückzugsbereich, Privatsphäre, das sind ja alles so Themen, die mit dem Wohnen einhergehen und die über die Jahre, ja, über die Entwicklungsjahre des Kindes dann auch immer mehr eine Rolle spielen. Also am Anfang geht es ja eher darum, Kontakt zu haben und immer sozusagen möglichst nah an den Eltern zu sein, dann wird das Thema Rückzug immer wichtiger, irgendwann Schule kommt dazu, dann braucht das Kind einen Arbeitsplatz und spätestens mit der Pubertät hängt dann irgend so ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür, dann ist auf einmal das Thema Privatsphäre, eigener Raum ein Thema, das Thema wer entscheidet denn eigentlich, wie dieses Zimmer gestaltet wird, wo das Kind oder der Jugendliche drin wohnt. Also das sind ja alles Themen, die da so nach und nach kommen und mit denen man sich dann beschäftigt.
Also so eine Balance von Raum geben und trotzdem klare Grenzen zu haben. Hier ist Spielwiese, hier nicht. Hier ist mein Rückzugsort oder hier ist auch eine Ästhetik im Raum, die mir als Mutter, als Vater gefällt.
Genau. Und das ist natürlich ein ewiger Prozess, ja. Und so wie bei allem mit Kindern oder auch ja in Beziehungen, ein ewiges Ausbalancieren, ja, was mal besser und mal schlechter funktioniert, ist bei der Wohnung genauso und bei den Räumen, die wir gemeinsam nutzen, ist das auch immer genauso.
Und wenn du jetzt als Wohnpsychologin in der Familie vor Ort bist, wie sehr beziehst du dann die Kinder? Es hängt natürlich vom Alter ab, aber wie sehr beziehst du sie ein?
Das hängt immer davon ab, was das Thema eigentlich ist. Und grundsätzlich finde ich das wichtig, Kinder in diese Wohnfragen mit einzubeziehen. Und ich rege dann eigentlich an, auch sowas wie ein regelmäßiges Austauschen sich darüber. Also das gilt für Paare genauso wie Familien. Das ist ja was in der Regel gar nicht stattfindet. Also diese Frage, liebes Familienmitglied, ja, lieber Partner, liebes Kind, was ist dir denn wichtig beim Wohnen? Was findest du denn gut in unserer Wohnung? Was gefällt dir nicht in unserer Wohnung? Was würdest du dir anders wünschen? Das wird in der Regel so nicht gestellt. Höchstens dann, wenn klar ist, muss was umgestaltet werden, alle paar Jahre mal. Aber dass das eigentlich was wäre, was man regelmäßig machen sollte. Also ich fände sowas super, zum Beispiel wie vierteljährlich eine kleine Familienkonferenz unter Anführungszeichen. Man setzt sich einmal zusammen und sagt, wie schaut's denn wohntechnisch aus? Alles okay? Hat wer Ideen? Hat wer Wünsche? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Passt alles noch so, wie es ist? Einfach, um dieses Thema Wohnen und Einrichten zu einem gemeinsamen Thema zu machen.
Ja, und es ist ja auch so omnipräsent, ne? Also wenn man sich überlegt, die meiste Zeit, ja, wir sind arbeiten, aber vielleicht arbeiten wir auch zu Hause oder wir sind in der Schule, im Kindergarten, aber einen Großteil der Zeit verbringen wir zu Hause. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da eine Störung da ist, dann wird es ja Konflikte und wie du anfangs gesagt hast, eben unangenehme, für uns schwierige Gefühle mit sich bringen. Und wenn wir uns die nicht angucken, dann wird es mit der Zeit wahrscheinlich sich eher aufstauen.
Ja, so ist es. Beziehungsweise gibt es dann manchmal so Stellvertreterkonflikte. Dann wird halt gestritten oder wird sich, gibt es negative Emotionen und Konfliktpunkte, die auf den ersten Blick mit dem Wohnen oder mit der Wohnung oder den Räumen gar nichts zu tun haben. Wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man, dass schon die Räume da eine Rolle spielen oder dass es manchmal eben auch nur das Thema, also häufig ist es ja das Thema eigenen Raum haben, sozusagen Territorium unter Anführungszeichen, gemeinsame Nutzung. Und ich meine, Dauerbrenner in Familien ist das Thema Aufräumen, das Thema, warum schaut es in der Küche so aus? Also genau das, gemeinsam genutzte Räume, wer ist wie verantwortlich, wer übernimmt welche Aufgaben, eigener Raum, wann hat jemand wo, wie Rückzugsbereich, wer kümmert sich darum, wie schaut es da drin aus, ja. Also das sind ja so Dauerbrenner in Familien immer.
Jetzt sind wir wieder in einem Veränderungsprozess, aber es geht jemand. Also vielleicht sind die Kinder groß geworden und das Kinderzimmer wird gar nicht mehr gebraucht, weil sie zum Studieren oder für die Ausbildung irgendwo anders hinziehen. Oder auch es gibt eine Trennungssituation und es wird vielleicht entschieden, dass die Kinder die meiste Zeit bei dem anderen Partner, bei der Partnerin leben. Was findest du bei so einem Ereignis wichtig, um die eigenen Wohnräume für sich so zu gestalten, dass es sich nicht nach Leere anfühlt?
Das ist eine super gute Frage und es ist ein echt schwieriges Thema, das hinzukriegen gut, weil Raumveränderung ja oftmals auch eben als Abschied wahrgenommen wird. Also selbst wenn der Anlass noch nicht jetzt eine Trennung ist oder jemand zieht aus, was ja sowieso schon ein sozusagen Abschied in sich ist. Aber alleine diese Veränderung von Räumen wird schon als Abschied oft erlebt. Und das ist ein bisschen schwer, da ein gutes Vorgehen zu sagen, weil diese Raumveränderung oder dieser Prozess, diese Räume sich neu anzueignen, ist Teil von diesem Abschiedsprozess und von der Akzeptanz der Situation. Also auch ein schönes Erlebnis, wie ein Kind ist groß geworden und zieht jetzt aus in seine erste eigene Wohnung, heißt ja trotzdem ein Abschied von der Lebensphase. Und auch das ist ja mit schwierigen Emotionen oft verbunden, Traurigkeit oder manchmal auch, weiß ich nicht, wenn es um bei Trennung, dann geht es auch um Wut und Ärger und gekränkt sein und so. Und diese Gefühle tauchen halt auch bei dieser Auseinandersetzung mit den Räumen dann auf. Insofern ist das ein bisschen schwierig, dann einen allgemeingültigen Tipp zu geben, weil das ja sehr unterschiedlich ist. Grundsätzlich hilft es aber sicherlich, die Räume nochmal ganz neu zu denken. Also wieder nicht so dort ein bisschen und da ein bisschen zu verändern, sondern zu sagen, okay, jetzt die Situation hat sich jetzt verändert. Die ist jetzt so, ich wohne jetzt plötzlich alleine oder wir wohnen nur mehr zu zweit und nicht mehr zu dritt. Und jetzt denken wir diese Wohnung einmal komplett neu. Also wir tun so in Gedanken, als wäre das eine neue Wohnung, wo wir jetzt ganz neu einziehen. Wie würden wir sie denn dann einrichten? So ein bisschen sozusagen einmal rauszutreten innerlich und so zu tun, als wäre das ganz neu. Und dieses Gedankenspiel, wir tun jetzt mal so, als wäre diese Wohnung eine neue Wohnung, wo wir ganz neu einziehen würden, das hilft vielen, die Wohnung auch nochmal neu zu denken und nicht zu sagen, ach, wir haben jetzt ein Zimmer frei, was machen wir denn da draus? Ja, puh, keine Ahnung, Gäste, Abstell, kommt das Fahrradergometer rein. Sondern zu sagen, wir ganz neu, was würden wir uns denn wünschen und wir würden es neu. Und dann kommen manchmal so zu Dinge, dass Leute auch umziehen innerhalb der Wohnung, ja, dass die sagen, ach, das ist ja super, dann ziehen wir jetzt mit dem Wohnzimmer dahin und mit dem Schlafzimmer dorthin und das dritte Zimmer, weiß ich was auch immer, ja.
Und würdest du sagen, in den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, ist es auch ein Prozess, der hilft, wirklich in diese emotionale Akzeptanz zu kommen, wenn ich beginne, die Wohnung nochmal neu zu denken?
Total, weil Wohnräume sind ja immer ein Abbild der eigenen Lebenssituation auch. Und wenn ich aktiv und zwar positiv besetzt, also mit einem positiven Gefühl meine Räume mir neu aneigne, dann schaffe ich es ja auch also das wirkt sozusagen zurück auf diese Akzeptanz der eigenen Lebenssituation. Und grundsätzlich ist es ja so, Räume sich neu anzueignen, kann total was Schönes sein, weil man sich selber dabei auch sehr in den Mittelpunkt rückt. Wenn ich mir wirklich überlege, wie ich Räume gestalten möchte, muss ich mich ja selber auch ein bisschen angucken dabei oder in mich reinhören und bei mir sein, ja. Und insofern so Räume sich anzueignen, ist eigentlich was super Schönes. Wenn mir das gelingt, dass ich sage, okay, jetzt gibt's den Anlass, diese Räume neu mir anzueignen, auch wenn er vielleicht jetzt eher traurig war, ja. Aber da was Positives, wie so eine Art kleinen Neustart draus zu machen, das kann einfach sehr helfen, auch diese Lebenssituation so gut zu verarbeiten und gut zu meistern.
Mhm. Mir begegnet es immer mal wieder, dass ich merke, dass es Menschen aber auch sehr schwer fallen kann, das Zimmer dann vielleicht zu verändern oder Erinnerungsstücke abzuhängen und dann noch so eine starke Bindung zu dem da ist, was mal war, dass sie diesen Schritt gar nicht gehen wollen.
Mhm.
Hast du da oder gibt es da eine Meinung zu in der Wohnpsychologie oder eine Empfehlung oder ist es auch in Ordnung, so ein Museumszimmer zu haben? Und da gehe ich dann rein und dann schwelge ich in Erinnerungen und da kommt vielleicht ein bisschen Melancholie, aber auch Sehnsucht und auch schöne Gefühle mit auf.
Also auch da wieder ist natürlich alles erlaubt, ja. Aber es gibt ja ein Konzept und das finde ich sehr spannend, weil es erklärt so, warum wir manchmal so uns schwer tun, Räume zu verändern. Und es gibt ja dieses, also einerseits diesen Begriff der Ortsbindung, also Räume, an denen ich viel Zeit verbringe oder die wichtig sind, an die binde ich mich emotional. Aber es gibt auch den Begriff der Ortsidentität und das finde ich einen extrem spannenden Gedanken, dass Räume Teil unserer Ich-Identität werden. Also das funktioniert so, dass ich weiß, wer ich bin, weil ich in meinem Kopf eine Kette von Erinnerungen habe. Ja? Diese Kette von Erinnerungen, alle meine Lebenserlebnisse eigentlich, das definiert für mich ja, wer ich bin. Ja? Das füllt sozusagen mein Bild von mir selber aus. Ich bin ja erstmal nicht mehr als das, was ich bisher erlebt habe. Ja? Aber jede dieser Erinnerungen, weil jedes Erlebnis, das ich hatte, ist es an einen Raum gebunden. Wir erleben nichts ohne Raum. Alles, was ich tue, findet irgendwo statt. Das heißt, Orte, an denen ich sehr viele Dinge erlebe oder sehr wichtige Dinge, wie eben das eigene Zuhause, diese Orte werden über diese Erinnerungen Teil meiner Ich-Identität, quasi Teil meines Selbst. Und deshalb fällt es uns manchmal so schwer, Räume zu verändern oder Räume zu verlassen, weil sie in gewisser Weise Teil von uns selber sind. Und wenn ich diesen Gedanken mal habe, also wenn ich das mal verstanden habe, dass meine Räume auch in gewisser Weise Teil von mir selber werden und es deshalb auch schwierig sein kann, was zu verändern, dann fällt es mir wiederum aber auch leichter, was zu verändern, weil dann ist auch klar, warum ich an bestimmten Dingen in diesen Räumen vielleicht so hänge oder warum ich da Widerstände habe, was zu verändern. Und dann kann ich mich aber auch ganz bewusst entscheiden dazu, ich lasse es so oder ich verändere es. Ja, das ist ja eine Entscheidung. Aber das, was du auch vorhin gesagt hast, also ein bisschen mit diesem Erinnerungszimmer, das kann man natürlich aber auch ein bisschen ritualisieren. Also ich kann das schon verwenden, um eine Veränderung hinzukriegen. Also wenn ich sage, okay, ich möchte bestimmte Erinnerungsstücke behalten, dann kann ich wiederum sagen, okay, ich gebe denen einen Raum in dieser Wohnung. Das muss ja kein ganzes Zimmer sein. Es könnte eine Ecke sein oder eine Wand oder ein Sideboard, wo was draufsteht. Und das ist mein Erinnerungsstelle in der Wohnung und da bewahre ich das auf und da inszeniere ich das und da ist das so, dass ich immer auch sehen kann, wenn ich möchte. Aber das Zimmer, den Raum, wo jemand gelebt hat zum Beispiel, den nutze ich neu.
Und gilt das auch für Sachen? Also gilt diese Ich-Identifizierung auch für bestimmte Gegenstände, dass wir damit Erinnerung verbinden oder vielleicht auch einen Teil unserer Geschichte?
Ja, natürlich gibt es Gegenstände, also wenn da einfach Erinnerungen dranhängen und starke Emotionen dranhängen, dann hast du da auch einen starken Bezug zu. Mhm. Und das ist auch interessant, es gibt immer wieder Menschen, die haben auch so Gegenstände, die sie auch wirklich durch ihr ganzes Leben, durch alle Wohnungen mitnehmen, ja, und von denen sie sich nicht trennen möchten. Mhm. Das ist was Schönes, das wird nur dann schwierig, wenn das sozusagen Überhand nimmt. Es gibt ja auch Menschen, die können sich gar nicht trennen von Dingen.
Genau,
dann wird das eine Last.
So eine Messi-Tendenz. Und
genau, kann es eine Last werden. Aber grundsätzlich ist es ja was Schönes, dass wir an Gegenstände, an Dinge positive Gefühle knüpfen können, weil das heißt dann aber auch immer, wenn ich diesen Gegenstand sehe, dann kriege ich ein positives Gefühl und tut es mir gut.
Ja. Wie ist das denn in deiner Wohnung? Gibt es da einen Ort, wo du sagst, da fühle ich mich total wohl, da lasse ich mich fallen, da bin ich oder da sind vielleicht auch bestimmte Erinnerungen mit verknüpft?
Ja, es gibt also meine Wohnung ist eigentlich ein bisschen voll, auch, was heißt voll, aber da gibt es an vielen Stellen Dinge, die ich schon lange mitnehme oder eben, wie schon so gesagt, ältere Möbelstücke oder auch Bilder oder so. Und meine Wohnung ist jetzt, also ich wohne in dieser Wohnung seit 4 Jahren und das war das erste Mal, dass ich wirklich eine Wohnung so eingerichtet habe, dass ich mir vorher überlegt habe, was genau möchte ich drin haben und auch zum Beispiel, welches Farbkonzept möchte ich in dieser Wohnung haben, welche Farben will ich da drin haben. Das habe ich so noch nie gemacht, so konsequent. Deshalb ist es so, dass meine ganze Wohnung, so wie sie jetzt ist, also ich mich da sehr wohl drin fühle. Aber es gibt einen Lieblingsplatz und das ist merkwürdigerweise aber gar nicht jetzt so der super gemütliche Platz. Also für jemand Außenstehender würde es nicht drauf kommen, wahrscheinlich, dass das mein Lieblingsplatz ist. Das ist nämlich in der Küche, gibt es ein Fenster, da guckt man auf den Hof und da ist so ein von der Küchenarbeitsplatte so ein kleines Board praktisch noch montiert, wie so ein kleiner Tisch und da steht ein Stuhl davor. Ist eigentlich gar nicht so gemütlicher Sessel. Aber das ist der Platz, wo ich am meisten sitze, wo ich morgens als erstes sitze mit meinem Morgenkaffee und in den Hof rausgucke. Und da schaut man auf Bäume, das ist ein relativ großer Innenhof, ich sehe relativ viel Himmel. Und das ist so mein Platz in der Wohnung, wo ich auch so, wo ich viel nachdenke, wo ich arbeite auch, wo ich auch zur Ruhe komme, spannenderweise. Ja.
Und ist das ein Gefühl, was du mit Zuhause verbindest?
Ja, das ist ein Gefühl, was ich mit Zuhause verbinde. Zuhause ist für mich aber mehr auch, also Zuhause ist das auch deshalb, weil es in der Nähe meiner Ursprungsfamilie ist. Ich habe ja lange Jahre in Deutschland gelebt, über 20 Jahre, und war sehr weit weg von meiner Schwester und meiner Mutter und der Familie drumherum. Und diese Wohnung ist da jetzt recht nahe. Also das gehört für mich irgendwie dazu zum Gefühl von Zuhause.
Also auch das Bedürfnis nach Bindung, nicht direkt in der gleichen Wohnung, aber im Umkreis. Und
ja, ich bin ja in meine Geburtsstadt zurückgekehrt nach über 30 Jahren. Ja. Und das hat schon was wie von so Back to the Roots.
Ja.
Das habe ich, lange Zeit hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, dass das sich so gut anfühlt. Weil ansonsten, was Räume betrifft, bin ich jemand, der sehr schnell sich wohl und zu Hause fühlen kann. Ich kann mir sehr schnell Räume aneignen.
Du weißt ja auch, was es braucht.
Ja, und es ist, genau, es passiert aber irgendwie automatisch auch und ich mag das auch. Also ich liebe das eigentlich, in Räume zu kommen und die mir innerhalb von kurzer Zeit irgendwie anzueignen oder zu gestalten, sodass ich mich drin wohlfühle. Ich mag das gern und das funktioniert auch sehr gut. Insofern hängt es jetzt nicht immer so an diesem Wohnungsschnitt oder es ist. Ich tue mir relativ leicht umzuziehen eigentlich. Das war auch immer schon so. Ja. Ich bin auch sehr viel umgezogen in meinem Leben. Aber ich merke eben, das Thema Zuhause ist einerseits die Gestaltung der Räume. Das ist mir aber sehr, sehr wichtig. Die Raumgestaltung ist mir super wichtig. Ich muss mir die auch wirklich aneignen. Aber es ist eben auch das Thema, jetzt zum Beispiel hier in dieser Stadt zu leben dann wieder.
Spannend. Ich habe heute total viel von dir gelernt und ich freue mich schon, das mit nach Hause zu nehmen und das gemeinsam mit meinem Mann durchzusprechen und zu überlegen, wie wir das umsetzen können. Ich mag Veränderungen sehr und er zum Glück auch. Und
da
sind wir eigentlich immer so ein bisschen im Prozess zu gucken, okay, was wollen wir anders machen, und dann nehme ich heute auf jeden Fall ganz viele Impulse mit. Dankeschön.
Freue ich mich, danke.
Und danke auch an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast am besten bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.